Turning Point, Wendepunkt, so heißt die Bewegung, mit der der Aktivist Charlie Kirk die USA fundamental verändern wollte und die ihm große Bewunderung von Donald Trump einbrachte. Kirk bezahlte mit seinem Leben für sein politisches Engagement. Er hinterlässt seine Frau, zwei kleine Kinder. Und ein Land in Wut und Hass, vielleicht tatsächlich an einem Wendepunkt. Und Charlie Kirk vertrat als evangelikaler Christ extreme Positionen, vor allem beim Thema Abtreibung. Ihm wurden Rassismus, Homophobie und Nationalismus vorgeworfen. Doch er suchte die Auseinandersetzung mit dem politisch Andersdenkenden. Von den Republikanern wird er schon jetzt als Märtyrer verehrt. Das Attentat auf ihn, seine Überzeugungen, und die führen jetzt auch in Deutschland zu heftigen Reaktionen. Wütende Debatten, wie sehr spaltet der Tod von Charlie Kirk? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Melinda Crane ist US-amerikanische Journalistin. Sie war viele Jahre lang Chefkorrespondentin bei der Deutschen Welle. Andrea Römmele ist Professorin für Kommunikation und in Politik und Zivilgesellschaft und Vizepräsidentin der Hertie School of Governance. Sie ist regelmäßig zu Forschungszwecken in den USA und ihr Buch heißt Demokratie neu denken. Ich begrüße Frederik Schwilden, Journalist. Er schreibt über Politik bei Welt und Welt am Sonntag und ist auch Romanautor. Nils C. Kumka ist Soziologe an der Universität Bremen und Autor des Buches Polarisierung und war genau wie Andrea Römmele auch Thomas Mann Fellow in Los Angeles. Frau Crane, was sehen wir da jetzt? Wie erleben Sie die USA, Ihre alte Heimat, in diesen Tagen seit dem Mord, seit diesem schrecklichen Attentat auf Charlie Kirk?
Sehr aufgewühlt, sehr verunsichert, erschrocken. Auch weil das ist eine sehr schlimme Tat, aber es ist nicht die einzige der letzten Jahre. Also wir wissen alle, zwei Attentatversuche auf Donald Trump im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr die Ermordung von zwei Landtagsabgeordneten im Bundesland Minnesota. Letztes Jahr auch die
Demokraten.
Die waren beide Demokraten. Also diese Gewalt finden wir durch das ganze politische Spektrum. Das ist keinesfalls nur Gewalt von Linken gegen Rechten, wie zum Teil jetzt behauptet wird. Und kurz nachdem das bekannt wurde, diese Ermordung von Charlie Kirk, hat man konstatiert, dass im Internet der Begriff Civil War, also Bürgerkrieg, plötzlich nach oben schoss. Das heißt, die Menschen machen sich sehr viele Sorgen, wohin das führt. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ich meine, wir haben einen Experten in der Runde, aber es wird die schon extrem starke Polarisierung dieses Landes, eine Polarisierung, die in die Emotionen jetzt geht, Wut und Hass, hatten Sie selbst gesagt, es wird dies noch verschärfen, weil die Stimmen, die für Befriedigen oder für Ruhe und Besonnenheit rufen, das sind wirklich wenige. Es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die anheizen.
Mhm. Frau Römmele, wie sehen Sie es? Sie waren jetzt viel in den USA. Steht dieses Land da tatsächlich an einem Wendepunkt? Stehen die Zeichen eher auf Eskalation oder auch in Richtung Mäßigung? Sehen Sie es ähnlich wie Frau Crane oder anders?
Ja, ich sehe es ähnlich wie Melinda Crane, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine noch größere Eskalation jetzt erleben werden, weil ja vor allem die politische Elite ja diesen schrecklichen Mord nutzt zur weiteren Mobilisierung und zur Aufheizung und weil für die politische Elite ja auch Gewalt letztendlich ein Mittel ist. Also wir erinnern uns ja, dass es Donald Trump war, der im Januar 2021 auf den Marsch zum Kapitol mit aufgerufen hat. Also ein Präsident, der Gewalt als Mittel auch ansieht. Und insofern rechne ich damit, dass das leider vielleicht erst der Anfang ist.
Herr Kumka, wie sehen Sie es? Wir haben gehört, es ist ja nicht das einzige politische Attentat in den letzten Monaten. Ist das sozusagen die Folge von dieser aufgeheizten, politischen, polarisierten Gesellschaft? Letztendlich eine Konsequenz davon? Führt das dazu, zu solcher Gewalt? Oder gibt es da andere Gründe?
Es ist schwierig zu beantworten, weil Polarisierung so viele Dinge heißt. Also wir wissen aus der Forschung in Deutschland, in den USA, aber auch, dass die ideologische Polarisierung in der Bevölkerung, wenn man die Leute nach ihren Meinungen zu politischen Fragen fragt, sehr viel geringer ausgeprägt ist, als die Leute meinen. Wir wissen auch, dass die affektive Polarisierung, also der Hass der Lager aufeinander, von den Leuten überschätzt wird. Also prinzipiell geht man vor allen Dingen davon aus, dass die anderen einen mehr hassen, als die das dann selber angeben würden. Und wir wissen bei all diesen Attentaten auch, dass sie sich gegen so eine einfache Interpretation sperren. Also es ist ja wahrscheinlich nach allem, was wir wissen, eben nicht so, dass da jemand geschossen hat, der von linker Rhetorik gegen den Präsidenten aufgestachelt wurde. Das heißt, diese Idee, wir hätten da sozusagen zwei verfeindete Lager und die Gewalt ist die Folge dieser Lager, die trägt nicht. Aber natürlich ist es so, dass die mediale Selbstbeobachtung des Landes, also das, was das Land über sich selbst denkt, weil es das im Fernsehen sieht, dieses Bild immer wieder bestätigt und dass das natürlich die Atmosphäre schafft, in der Terror als Strategie dann auch vielversprechend ist. Also Terror zielt ja immer darauf, vor allen Dingen auch als Medienereignis rezipiert zu werden und Bilder zu schaffen. Und wenn diese Interpretationsschablonen schon so etabliert sind, dann kann man sich darauf verlassen, dass so eine Geste in so einem Schema dann auch interpretiert wird. Selbst wenn wir nach allem, was wir bis jetzt wissen, keinerlei Anhaltspunkt haben, dass das der Grund dafür ist, werden die Gründe da gesucht und dementsprechend gehandelt.
Und jetzt schwappt diese Debatte oder diese Polarisierung oder das, wie man denkt, dass der andere denkt, auch nach Deutschland über Herr Schwilden. Das ist jetzt auf einmal Thema, gerade in den sozialen Medien. Mhm. Überrascht Sie das, mit welcher Vehemenz auch hier darüber gestritten wird?
Es hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, weil Charlie Kirk ist ein Mensch, der in Amerika Prominenz genoss, aber ja für das tägliche Leben von uns überhaupt keine Rolle gespielt. Also der hat nicht an deutschen Hochschulen debattiert. Und ich habe dann diesen Tod von ihm und diese Ermordung von ihm auch erst durch einen Kommentar von einem Satiriker El Hotzo wahrgenommen, der so ein Meme geteilt hatte mit einem Foto von einem Affen aus dieser Serie Unser Charlie. Da hat er dann geschrieben, RIP, also Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Und da ist dann sehr, sehr viel passiert. Und das hat mich total gewundert, weil das bei dieser Medienpersönlichkeit, El Hotzo ja so ein nochmal den gleichen Gag machen. Also er hatte ja ein Attentat auf Donald Trump auch schon für einen Witz genutzt. Mhm. Und hat dafür auch eine Strafanzeige bekommen, ist dann freigesprochen worden. Und da hat mich wirklich total verwundert, weil man eigentlich, finde ich, unabhängig, wer versucht wird, ermordet zu werden, da halte ich einen Witz nicht für das richtige Mittel. Und mich hat es total gewundert.
Haben Sie eine Erklärung?
Schadenfreude und wirklich einfach Bösartigkeit, die durch die Anheizung von, es gibt immer Applaus, wenn ich noch einen schärfer mache im Algorithmus. Das sehe ich.
Frau Kane, wie sehen Sie es als Amerikanerin, die in Deutschland lebt? Also hat Sie das erstaunt, wie sehr das auf einmal hier auch ein Thema ist?
Also ich merke das überhaupt nicht. Wenn ich mit Deutschen spreche, höre ich nur Empörung und Trauer. Übrigens ist das auch so, wenn ich mit meinen amerikanischen Verwandten und Freunden spreche. Aber es überrascht mich nicht, dass zum Beispiel die AfD gleich da eingestiegen ist mit Aussagen darüber, dass Charlie Kirk ein Märtyrer sei. Wir haben sogar von Frau von Storch gehört, dass er als heilig gesprochen werden sollte, und zwar sofort. Das überrascht mich deswegen nicht, weil spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz wissen wir, dass die AfD hier auch Terrain sucht und sehr eng, dass die AfD zusammen mit den Rechten in Amerika hier auch Terrain sucht und sich auch enger zusammenarbeiten will. Und von daher ist es nicht überraschend, aber es ist beunruhigend, weil auch das ist eine Aufheizung der Debatte. Und es wird oft gerade von Rechten in den USA, auch hier von Meinungsfreiheit gesprochen, aber es scheint eine Meinungsfreiheit zu sein, die nur für meine Gruppe gilt und nicht für alle. Das war anders bei Charlie Kirk. Er wollte mit den Menschen diskutieren und hat auch mit allen möglichen Menschen diskutiert. Aber was wir sehen jetzt bei rechten Kräften in Amerika und leider auch hier, ist dieser Anspruch, wenn ich spreche, es ist Meinungsfreiheit, wenn der andere aber irgendwas sagt gegen mein Lager, ist das eigentlich unerlaubte Hetze.
Was war da so besonders an Charlie Kirk, Frau Rommel? Weil er hat ja tatsächlich, man kann ja unzählige Videos davon anschauen, gerade an Universitäten, immer wieder das Gespräch gesucht. War das, um seine, ja, um seine Meinung stärker noch mal zu verbreiten? Oder worum ging es ihm da wirklich?
Na gut, es ging ihm darum, auch seine Visionen klarzumachen und vor allem die jungen Menschen, also dass sich junge Menschen darin wiederfinden und dass seine Vision letztendlich verfängt und er vor allem dann auch über diese Auftritte, über die sozialen Medien noch weiter mobilisieren konnte. Also das war ganz klar das Skript, dass er verfolgt hat. Mir ging es, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, genau wie Ihnen, Frau Crane, dass ich nach dem, was jetzt einigen Journalistinnen und Journalisten hier in Deutschland passiert ist, sofort an die Münchner Sicherheitskonferenz gedacht habe, als J.D. Vance praktisch Deutschland und Europa vorgeworfen hat, dass wir die Meinungsfreiheit begrenzen wollen, dass wir eigentlich nicht mehr das Land der Meinungsfreiheit sind. Die USA sei es aber. Und das war genau das, was Kirk eben auch bedienen wollte, dieses Narrativ, das sich in den sozialen Medien dann weiter verfängt.
Das heißt aber, also wie soll man da jetzt mit umgehen? Herr Kumka, noch mal die Frage nach dem, was Kirk gemacht hat, dass er halt eben versucht hat, mit anderen zu sprechen. Prove me wrong hieß es ja immer. Dieses, also zeig mir, dass ich Unrecht habe. Also hat das zur Polarisierung beigetragen oder war das tatsächlich ein Versuch, mit dem anderen in den Austausch zu kommen?
Also ich bin kein Experte für das Werk von Charlie Kirk.
Nee, klar, okay. Ist es gut, wenn man in die Debatte geht oder gerade eben dann doch nicht?
Das kommt drauf an, was man will und was für eine Debatte. Ich glaube, das ist sowas, das geht in diesen vereinfachten Formulierungen manchmal unter. Charlie Kirk war sehr, sehr gut darin, Aufmerksamkeit zu generieren, darüber, dass er Debatten aufgeführt hat. Das hat manchmal ein bisschen was von so einem Profiboxer auf dem Jahrmarkt gehabt. Also man hat ganz gezielt da Leute zur Debatte aufgefordert, wenn man wusste, die schlagen sich nicht besonders gut und das klickt sich dann hervorragend im Internet. Und das ist aber trotzdem eine Debatte. Das ist eine Form, wie man seine Meinung auch öffentlich präsentieren kann. Ich will das gar nicht beurteilen, das muss man ja erstmal konstatieren, das ist natürlich was anderes als ein Dialog unter Gleichberechtigten in einem anderen Setting. Das finde ich aber gar nicht den wichtigen Punkt. Ich finde den wirklich wichtigen Punkt zu sagen, Debatten führen in der Regel eher zu Polarisierung, wenn sie so aufgeführt werden. Das hängt einfach damit zusammen, dass in den Debatten die Menschen dazu tendieren, ihre Standpunkte gegeneinander zu profilieren und das erzeugt dann den Eindruck einer thematischen Spannung. Nur muss man das auch nicht schlecht finden. Und das führt eben nicht zwangsläufig dazu, dass das Publikum sich polarisiert, sondern in allermeisten Fällen erzeugt das einfach Reaktionen bei dem Publikum, je nachdem, wo sie vorher standen, lehnen sie das dann entweder ab oder finden das gut. Das würde ich in diese Großlandschaft, wie polarisiert sind wir eigentlich, gar nicht direkt eintragen wollen. Ich würde eher andersrum sagen, nur in einer Gesellschaft, die sich selbst schon für polarisiert hält, kann so eine Strategie überhaupt zum Medienphänomen werden. Ja, wenn wir sowieso schon alle der Meinung wären, wir könnten das ausdiskutieren, wäre Prove Me Wrong auf einem Campus auch nichts, wo jemand draufklicken würde. Es ist aber auch nichts, was die Polarisierung im Eindruck dann wegmacht. Ich glaube, das
aber es kommt ja vor allem, also ich teile das, aber es kommt ja vor allem dann darauf an, was man mit dem Material dann nach der stattgefundenen Debatte macht. Und ich glaube, darum ging es. Also deswegen fanden die Debatten statt. Die Debatten fanden statt, damit man danach in den sozialen Medien diesen Debatten dann den Spin geben wollte, dass das Narrativ dann bedient.
Also würden Sie sagen, dass Kirk dazu beigetragen hat, die Debatten zu verschärfen?
Ja, würde ich sagen.
Ich finde, was mir daran aufgefallen ist, als Frau Reicheneck von den Linken die politische Bühne in Deutschland betreten hat. Ich kannte vorher diese YouTube, Instagram-Sachen von Kirk, die hatte ich schon mal gesehen. Und was mir da aufgefallen ist, dass Frau Reicheneck wie Herr Kirk staccatohaftes, ihr wie so ein Feuerwerk an ihren Argumenten rauslassen, sehr schnell geschnitten, sodass auch das Gegenüber kann darauf gar nicht reagieren. Also das sind ja Menschen, die sind intellektuell vielleicht überlegen, aber medial geschult auch schon überlegen. Und da können die dann nur als Sieger herausgehen. Und es wird dann ja auch wieder, und das halte ich auch für ein großes Problem, das ist aber bei sämtlichen politischen Parteien mittlerweile so, im Bundestag der Abgeordnete, die Abgeordnete gefilmt, wie irgendein Punkt gemacht wird, dann das miesgelaunte Gesicht von der Opposition oder vom politischen Gegner und dann zack, ich habe das gewonnen. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, zeigt mir das ein bisschen, es ist nicht so wirklich das wahre Interesse an einem Austausch da, sondern ich inszeniere mich als Held, als Heldin in diesem Kulturkampf.
Es gibt ein starkes Element der Demagogie hier natürlich bei diesen Massenveranstaltungen, wo Charlie Kirk gesprochen hat. Und das waren sehr oft auch Massenveranstaltungen mit jungen Menschen, die nicht besonders politisiert waren, wo sehr viel Emotion erzeugt wurde. Und tatsächlich ist es so in den USA, dass eine Polarisierung, die vielleicht vor 20 Jahren eine politische Polarisierung, aber noch keine affektive, das heißt noch nicht voll emotionsgeladen, ist immer emotioneller geworden. Und die Rolle der Emotion bei diesen Veranstaltungen ist schon sehr spannend, weil damit wollte er junge Menschen gewinnen. Und er wollte sie gewinnen nicht nur für seine abstrakte Ideen, sondern auch für christliches Denken. Er war ein christlicher Nationalist, muss man sagen, und hat versucht, über Emotionen die jungen, nicht so politischen Zuhörer und Zuschauer zu gewinnen.
Und das wird natürlich jetzt noch mal viel stärker, weil natürlich ist es ein ganz so hoch emotional. Jetzt sagt seine Witwe, Erika Kirk, sagt, sie möchte die Mission ihres Mannes weiterführen. Die werde jetzt noch viel mächtiger und sie hat ihre Ansprache als Battle Cry, als Schlachtruf bezeichnet. Ja. Also das ist natürlich klar, dass es hoch emotional ist. Aber was können wir da erwarten? Am Samstag ist die große Trauerfeier mit tausenden Menschen. Also was heißt das dann?
Was ich vorhin schon sagte, das ist wahrscheinlich jetzt erst der Anfang eines Versuches, und der ein Stück weit auch schon sehr gelungen ist, diese Tat jetzt auszuschlachten und damit auch weiter zu mobilisieren. Ne? Und eben in keinster Weise, ich meine, worum geht es in einer Debatte und in einer Diskussion? Es geht darum, unterschiedliche Positionen auszutragen, und vielleicht lerne ich auch von meinem Gegenüber, das ist ja so, wie wir uns theoretisch Debatten vorstellen. An was ich noch denken musste, als ich dann gehört habe, dass Charlie Kirk dann in Arizona begraben wird, da musste ich, und das ist noch gar nicht so lange her, ja, an die Concession Speech von John McCain denken, in Arizona. 2008, als er gegen Barack Obama verloren hat. Das war noch eine politische Elite, die versucht hat, dann Gräben wieder zu überwinden.
Erklären Sie es nochmal kurz.
John McCain war der Gegner, der republikanische Gegner von Barack Obama. Obama hat die Wahl gewonnen, und John McCain hat eine sehr bewegende Rede in Arizona gehalten, wo er gesagt hat, und wir, und damit meinte er seine Unterstützer, vereinen uns jetzt alle hinter unserem Präsidenten. Ja, und es ist noch nicht so lange her. Und es scheint
vorbei.
Und es scheint
nicht ganz vorbei. Der Gouverneur von Utah sagte direkt nach dieser Ermordung, wir müssen zusammenkommen als Amerikaner. Ja. Wir müssen wirklich versuchen, miteinander überparteilich zu sprechen und zusammenkommen. Und das ist aber wirklich eine Stimme in der Wüste im Moment. Ja. Und das Wichtigste wäre, wenn die Politiker tatsächlich von beiden Seiten zusammen auf eine Bühne stehen würden und diesen Ruf also als überparteiliche rausgeben. Aber das tun sie nicht, weil sie hier den Notstand instrumentalisieren wollen. Donald Trump regiert über viele Notstände, die er immer wieder ausruft, also Notstand in der Immigration, Notstand in der Drogen.
Aber von der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, dass man sozusagen feiert, dass Charlie Kirk ermordet wurde. Auch das gehört zur Wahrheit dazu auf Social Media.
Ich fand da einen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland sehr interessant. Es gab nach dieser Ermordung, gab es in der New York Times einen Artikel von Ezra Klein. Das ist, sag ich mal, einer der führenden, prominenten amerikanischen Intellektuellen, der sich in solchen Debatten äußert, der einen sehr versöhnlichen Text geschrieben hat. Es gab danach ein Video von Bernie Sanders, der auch sehr versöhnlich gewesen ist und der nicht irgendwie jetzt politische Differenzen oder religiöse, fundamentalistische Dinge, sondern die Charlie Kirk als einen Amerikaner, der sozusagen mit uns um Argumente ringt. Und das fand ich, das hat mir Hoffnung gegeben. Oder auch Stephen King, der erst was getweetet hatte, was ich dann als Falschmeldung herausstelle. Und Stephen King hat gesagt, sorry, ich habe das falsch verstanden. Und in der deutschen, zumindest medialen Linken, da war auch wieder Frau Reicheneck, die ich bei Frau Mioska letztens gesehen habe, die hat da überhaupt kein Mitgefühl gezeigt. Die hat da gesagt, na, man muss da kein Mitleid haben. Also, so, und das fand ich schwierig, ehrlich gesagt.
Ganz so hat sie es, glaube ich, nicht gesagt, aber das können wir gleich nochmal checken. Herr, wie kriegt man das denn hin, Herr Kumka, dass man, also ist das jetzt eine Chance auch, dass man sagt, man merkt jetzt, wie verhärtet beide Seiten sind. Die einen posten Positives über einen Mord, die anderen sind ja voller Trauer und Entsetzen. Und wie kriegt man das hin, dass man das wieder zusammenbindet? Und macht das Sinn, dass man beide Lager, dass jetzt so zwei Politiker von beiden Lagern wirklich dazu aufrufen? Funktioniert sowas überhaupt noch, um Polarisierung zu überwinden?
Also ich tue mich immer noch schwer mit der Diagnose, um ehrlich zu sein. Also Charlie Kirk ist nach allem, was wir wissen, nicht von einem Linken erschossen worden. Und trotzdem führen wir die Debatte, als wäre das jetzt ein Symptom einer Polarisierung zwischen links und rechts und damit auch eine Chance, sie zu überwinden. Ich glaube, wir haben einen verschärften politischen Konflikt und wie man den geschickt bearbeitet, das ist eine ganze Reihe von Fragen. Und eine Möglichkeit könnte natürlich sein, dass man sich darauf einigt, dass sowas gar nicht geht. Zugleich muss man aber eben aufpassen, dass man nicht dieses Spiel mitspielt, das auf diese Konfrontation zu schieben und damit jede Form von konfrontativer Rhetorik, die zu so einem politischen Streit ja auch dazugehört, unter den Verdacht zu stellen, sowas zu befördern. Ja, also so schwierig ich Social-Media-Äußerungen dazu finde, nach allem, was wir wissen, ist das ein anderer Diskurs, der nicht zu sowas geführt hat bisher, sondern wir haben hier Leute, die sich in Subkulturen radikalisiert haben, die überhaupt nicht in diese einfache Polarisierungsgrammatik reinpassen. Und alleine diese Komplikation medial mal wieder zuzulassen, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als jetzt schon wieder zu fragen, wie wir eine Polarisierung überwinden, die damit kausal gar nicht zusammenhängt.
Und die wir damit wieder fördern.
Genau, wir schreiben sozusagen diese Geschichte immer wieder fort. Wir setzen uns immer wieder hin und sagen, wie kommen wir über diese beiden Lager hinweg, die auf einer ganz anderen Realitätsebene existieren als das Ereignis, über das wir sprechen.
Die Polarisierung ist eher eine der Voraussetzungen oder der begünstigenden Faktoren bei einer weiteren Eskalierung. Aber die ist nicht als solche die Ursache in dem Sinne, wie Sie sagen, dass wir gar nicht bisher wissen, ob diese Schießer tatsächlich von welcher Ideologie. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass er vom Internet sehr stark beeinflusst wurde. Denn die Dinge, die er zitiert auf seinen eingravierten Patronen, waren Memes aus dem Internet, und zwar aus diversen Ecken des Internets. Nicht alle von irgendwie von links oder von rechts, sondern sehr unterschiedlich. Wenn ich die Ursache nennen müsste, dann wäre die erste Ursache meiner Ansicht nach Waffen. Wir haben eine solche Überflutung von Waffen in Amerika. Wir haben auch sehr viel instabile junge Männer, die sicherlich auch psychologische Probleme haben und die überhaupt nicht zur Behandlung kommen.
Und der Zugang zu Waffen
auch
ist einfach
das
viel
ist
zu
ein
leicht.
Faktor. Und dann eben auch die Rolle der Sozialmedien. Und wir wissen auch gerade unter dieser Regierung, wird die ganze Regulatorik für die Plattforms zurückgerollt. Also das ist nicht jetzt ein Thema. Ja. Was machen wir mit den sozialen Medien, die auf jeden Fall zur Anheizung beitragen?
Mhm. Herr Schwilden, das ist ein Punkt, Sie sind auch viel aktiv in den sozialen Medien. Wo würden Sie sagen, wie wird jetzt auch gerade in diesen Tagen diese Diskussion geführt? Es gibt vor allen Dingen Kritik an Elmar Thewissen und an Dunja Hayali. Die werden wirklich mit den schlimmsten, schlimmsten Kommentaren belegt. Es gibt Morddrohungen gegen Dunja Hayali. Also das hat ja ein Ausmaß, was ja sehr schwer ist zu ertragen.
Das ist furchtbar. Und das ist auch grundsätzlich das, was man immer sagen muss. Egal, was wer sagt, egal wie, ob es richtig oder falsch ist, jemanden mit dem Tod zu bedrohen, ist das Letzte. Es passiert uns aber, ehrlich gesagt, also ich denke, wenn ich uns hier alle angucke, wenn man sich öffentlich äußert, egal zu welchem Thema, passiert das. mit Herrn Thewissen, das finde ich interessant, weil er diesen ähnlichen Fehler wie Stephen King gemacht hat. Stephen King hat diese Aussage revidiert. Das hat Herr Thewissen, ich habe das vorhin mal mitbekommen, irgendwie Herr Bittner von der Zeit hatte da angefangen.
Es ging um ein Zitat aus der Bibel, darin steht, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, muss er gesteinigt werden. Also ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern und darüber hat er geredet. Er hat es in anderer Zusammenarbeit, also das war jetzt die Frage. Herr Thewissen hat dann gesagt, dass Kirk gesagt habe, Homosexuelle sollten gesteinigt werden.
Genau, oder sich dafür ausgesprochen. Also ja. Er hat von einer Debatte zitiert, wo Herr Kirk mit jemandem über Bibelstellen zitiert hat und dieses Zitat aus der Bibel herausgenommen hat, um zu illustrieren, dass man eben nicht alles mit der Bibel begründen sollte, weil ja in der Bibel sehr viele Dinge drin stehen, für was man gesteinigt werden soll, wenn man den Samen auf die Erde verschüttet und sowas. Ne? Darum ging das. Und das hatte zum Beispiel eben Stephen King sofort dann ausgeräumt. Und so, das entschuldigt da überhaupt gar nichts. Ne? Also eine Morddrohung ist falsch.
Okay, aber ist das genau unser Problem, Herr Kunkka, dass wir halt eben nicht diese die Debatte führen, die halt eben tiefer gehen würde beziehungsweise differenzierter wäre, weil wir auf Social Media das dann alles verkürzen? Ist letztendlich Social Media das Problem?
Social Media ist erstmal da. aber ich meine, was das gibt, ist in der Tat, glaube ich, ein Problem mit der Social Media Literacy, vor allen Dingen in den politischen und medialen Eliten. Also das Internet ist das Archiv aller möglichen Sätze. Ja, wenn ich was Dummes suche und ich gebe das bei Google ein, dann werde ich jemanden finden, der das gesagt hat. Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein, Debatten abzubilden, indem man auf Social Media guckt. Weil in der Tat bilden sich da sehr schnell so Schreidynamiken, wo an den Dümmsten, was jemand gesagt hat, jemand anders was anderes Dummes sagt. Und dann kann man da draußen eine Debatte machen und die läuft da auch gut. Ist aber weder das Abbild der Meinung der Leute im Internet, noch überhaupt das Abbild der Meinung der Leute da draußen. Und ich glaube, wir sind oft sehr, sehr schnell da drin, unsere Kulturdiagnosen darauf aufzubauen. Ja, wir sind jetzt alle verroht, obwohl ein Bruchteil der Menschen überhaupt auf Twitter zum Beispiel ist. Und von denen, die da sind, reden die meisten über Katzenbildchen. Ja, also wir reden oft über sehr spezifische Milieus. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Polarisierungssemantik manchmal dazu führt, dass wir das nicht besprechen. Politische Gewalt geht nicht von aufgeheizten Lagern in der Gesamtbevölkerung aus, sondern politische Gewalt auch in den USA war in den letzten Jahren überwiegend ein Problem, zumindest nihilistisch rechter Subkulturen. Und das ist eine völlig andere Frage als eine polarisierte Bevölkerung. Eine polarisierte Bevölkerung ist trotzdem ein Problem in vielerlei anderer Hinsicht, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wir sind immer sehr, sehr schnell damit, aus dem einen das andere zu machen. Und das spielt natürlich diese Eskalation gerade auch in die Hände, weil diese politische Polarisierung als Chimäre auch so ein bisschen das Feuer ist, mit dem politische Wahlkämpfe gerade beheizt werden.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, aber es ist schon so, dass wenn man die politische Elite in den USA anschaut und sich das im historischen Längsschnitt anschaut, dass die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern deutlich auseinandergegangen ist und es zwischen dem rechtesten Demokraten und dem linkesten Republikaner jetzt mittlerweile wirklich einen großen Gap, also eine ganz große Lücke gibt, also eine nahezu unüberbrückbare Distanz. Also ich teile natürlich die Forschung ist ja da auch klar, dass die Bevölkerung weniger polarisiert ist dann als ihre Eliten. Aber wir haben jetzt eben eine politische Elite in den USA, die eine absolute Bereitschaft zur Gewalt zeigt. Glaube, und das ist ja das große Problem.
Meine Note of Caution so ein bisschen war auch eher zu sagen, nicht das Spiel mitzuspielen, weil Politikerinnen berufen sich eine Legitimation ihrer Stellungnahmen in der Regel auf die Bevölkerung.
Ja.
Und man darf jetzt nicht den Fehler machen, das dann auch wieder auf die Bevölkerung zurückzurechnen und zu sagen, die sind so aufgepeitscht, deswegen haben wir das Problem.
Aber das ist das, was wir im Moment erleben von Mitgliedern der Trump-Regierung. Zum Beispiel, gestern Abend wurde dieser Podcast von Charlie Kirk aus dem Weißen Haus gesendet mit Regierungsmitgliedern. J.D. Vance war dann anstelle von Kirk Moderator von dieser Sendung. Und dabei sagte Stephen Miller, das ist der stellvertretende Stabschef von Donald Trump und auch Berater zur inneren Sicherheit, Heimatsicherheit, sagte er, man müsste jetzt gegen die große Bewegung angehen, mit allen Mitteln und mit aller Wut, die man hat. Und diese Bewegung aufspüren, abbauen und zerstören. Und er nannte auch bestimmte Gruppen, die angeblich abfällig über Charlie Kirk gesprochen haben. Und dabei nannte er klassische Mittelschicht, also Krankenschwester, Kita-Mitarbeiterinnen und solche Menschen, die angeblich im Internet also giftige, toxische Sachen gesagt haben.
Es gab auch Festnahmen also, schon.
Was wir da sehen, ist genau die Verkennung, dass dies ein Individuum war, ein vielleicht auf eine Weise radikalisiertes Individuum, aber politisch einzuordnen und Teil einer Massenbewegung, war er sicherlich nicht von allem, was wir bisher wissen. Mhm. Und dies wird aber jetzt genutzt, um politische Polarisierung, Binarität, was auch immer man das nennen will, auf jeden Fall zu schüren. Und damit auch mit der nächsten Wahl im Blick, aber auch mit dem Ziel, bestimmte Gruppen stillzulegen.
Da gibt es auch der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Gunnell, ein Trump-Vertrauter, hat jetzt auch gefordert, dass man Elmar Thewissen, dem ZDF-Korrespondent, das Visum entzieht. Ist das ein Signal gegen die Pressefreiheit in den USA?
Ich finde das furchtbar peinlich. Also ich finde, sich einerseits eben auf die Münchner Sicherheitskonferenz hinzustellen, weil das nicht Grenell war, sondern Vance, und das Ende der Meinungsfreiheit in Europa auszurufen, wo es aus meiner Sicht durchaus reelle Anknüpfungspunkte gibt, wo wir, finde ich, schon Probleme haben mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber dann einem Korrespondenten das Visum zu entziehen, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und ja, da mache ich mir tatsächlich schon Sorgen. Man sieht ja auch, dass diese Repression nach innen und nach außen, die wirkt. Also die hat bei mir gewirkt. Ich wollte nicht mehr dieses Jahr nach Amerika. Das habe ich die Jahre zuvor immer gemacht. Gleichzeitig habe ich dann aber beim Auswärtigen Amt mal angefragt, wie ist das denn mit Zahlen? Also es gibt momentan keinen Deutschen, der wegen Meinungsäußerungen in Haft ist. Und es gibt auch, also die sehen überhaupt keinen Trend, dass das so ist. Aber es erzeugt ein Klima. Wir hatten ja Nobelpreisträger und andere Wissenschaftler, die nicht einreisen durften.
Aber dann noch mal ganz kurz die Nachfrage, wo würden Sie denn sagen, ist hier die Meinungsfreiheit eingeschränkt?
In Deutschland? Ja. Naja, ich finde schon, dass wir erhebliche Probleme haben. Wir hatten diese Schwachkopf-Debatte. Wir hatten das...
Jemand, der
Habeck-Schwachkopf genannt hat. Ja. Es gab hirnloser Krapfen, wurden Abgeordnete, also von sämtlichen Parteien genannt. Ja. Friedrich Merz hat auch Anzeigen geschrieben wegen Drecks-Suffkopf. Und das sind alles Dinge, die finde ich nicht schön. Das sind Dinge, die äußere ich nicht. Ich halte aber, dass ein Staat nach Hause kommt für eine Hausdurchsuchung. Das finde ich Quatsch, weil ich bin mit Punk groß geworden, mit Schlingensief. Und da finde ich, das muss weiterhin gehen.
Mhm. Gibt es Punkte, wo Sie auch sagen, das hat schon Auswirkungen hier, dass bestimmte Leute sich nicht mehr alles trauen zu sagen?
Es ist schwer, Ding. Also erstens muss man festhalten, dass Menschen sich nicht trauen, alles zu sagen, ist eine zivilisatorische Errungenschaft, und dass die Leute nicht immer alles sagen, was sie denken. Auch. Das ist an und für sich nicht das Problem.
Ist es aber leichter, jemanden zu beleidigen.
Nein, aber was auffällt in der Tat in den letzten Jahren, ist erstmal, das will ich gar nicht bewerten, aber eine verbreitete Stimmung in Teilen der Bevölkerung, die den Eindruck haben, sie dürften nicht mehr alles sagen. Mhm. Ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt Leute, die sind den Widerspruch nicht gewohnt, weil sie früher nicht so öffentlich gehört wurden wie jetzt, wenn sie was auf Social Media schreiben. Früher im Bekanntenkreis haben die Leute nicht so widersprochen. Es gibt diese Konfliktspektakel, wo ja auch Leute wirklich dann Shitstorms ausgesetzt sind. Und wenn man das beobachtet, dann wird man natürlich auch mit eingeschüchtert. All diese Phänomene gibt es. Allerdings würde ich sagen, das ist zumindest in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft, soweit ich das beobachten kann, jetzt kein einheitlicher Trend im Sinne von, die Meinungsfreiheit geht immer weiter zurück oder ist an allen Fronten unter Druck oder so. Sondern es gibt unterschiedliche Stellen, an denen wir merken, dass Debattenformate sich auch geändert haben und wir noch nicht so richtig einen Umgang damit haben. Ne? Die rechtliche Regulierung passt nicht so richtig zu dem, was auf Social Media gepostet wird. Da kommt dann sowas wie diese Schwachkopfgeschichte ja zum Teil auch raus. Ne? Wäre das früher in der Presse gestanden, wäre das ja auch eine andere Frage gewesen. Das wird aber übertragen. Andererseits ist es eben auch so, dass Widerspruch anders sichtbar geworden ist und all diese Probleme erzeugen eine diffuse Stimmung. Das ist aber was völlig anderes, als quasi über Bande eine Regierung aufzufordern, jemandem das Visum zu entziehen. Sowas ist mir nicht bekannt. Und da muss man jetzt, glaube ich, abwarten, was die Konsequenzen sind. Gerade auch dafür, was Leute sich dann generell, das ist ja die größere Gefahr gerade im Moment, soweit ich das überblicken kann, wenn Leute sich dann wirklich nicht mehr trauen zu berichten, weil sie Angst haben, dafür ihr Visum zu verlieren, dann ist das unter Umständen einschneidender als der Umstand, ob wirklich jemandem das Visum entzogen wird.
Frau Römne, wo sehen Sie denn Parallelen zwischen Entwicklungen in Amerika und in Deutschland? Oder sagen Sie, das ist so ein großer Unterschied noch? Und dadurch, dass auf Social Media hier auch gar nicht so viele Leute, wenn man es mal im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sieht, aktiv sind, das ist eigentlich tatsächlich ein viel geringeres Problem hier?
Oder? Ich würde nicht, also es ist ein noch nicht ganz so ausgeprägtes Problem und ein Stück weit, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Polarisierung, ist die USA natürlich auch aufgrund ihres institutionellen Gefüges, ihres Wahlsystems auch ein Stück weit polarisierter. Also ein Mehrheitswahlrecht bringt eben eine Polarisierung heraus, weil eben ein Großteil der Bevölkerung nicht repräsentiert ist. Und also insofern haben wir da jetzt einfach, was unser System anbelangt, sind wir da besser aufgestellt. Aber letztendlich haben wir es mit der gleichen Herausforderung zu tun. Die Debatte, das inhaltliche Ausfechten von unterschiedlichen Positionen ist das Herzstück einer Demokratie. Darum geht es in einer Demokratie, dass man unterschiedliche Positionen zu einer Art Konsens führt. Und zwar, und jetzt kommt noch der zweite Punkt, auf der Grundlage, das kann durchaus hochemotional sein. Also Emotionen sind in der Politik durchaus willkommen, ja. Aber es muss auf der Grundlage von Evidence, also von Fakten, von Wahrheit passieren. Und das erodiert enorm und eben die Bereitschaft, zusammenzufinden, erodiert. Und damit ist die Demokratie in einer echten Schieflage.
Ja, die Frage ist aber, wo finden denn überhaupt diese Debatten statt? Also im Bundestag, im Verein, ja, am klassischen Stammtisch?
In Erlangen, in Mittelfranken, die finden ernsthaft im Biergarten
absolut
statt. Und das ist nämlich der Punkt. Also dieser Begegnungsraum, wenn wir jetzt permanent über politische Eliten, links, rechts, über mediale Eliten, zu denen wir vielleicht auch irgendwie gehören, weil wir für Zeitungen, Magazine und sonst was, Fernsehen arbeiten. Und was Sie vorhin auch sagten, diese Polarisierung, die gibt es in der Realität eigentlich überhaupt nicht. Also wenn ich in Erlangen in den Biergarten gehe oder in die Fränkische Schweiz raus, da sitzen immer noch der irre Linke, der irre von der CSU und die sind besoffen und freuen sich. Und das meine ich total ernst, das meine ich nicht lustig, sondern...
Aber man kann zusammen Bier trinken, so wie...
Fantastisch, ja, kann man Bier trinken, genau. Und man sieht es auch, wenn wir uns angucken, da gab es dann auch eine Rüge davon, aber wie die Realität zwischen AfD, Grünen, Linken, SPD, CDU in Kreistagen, in Stadträten aussieht, die sieht auch anders aus, als wir über Polarisierung von Gesellschaft reden.
Nun, Politiker hier sagen ja, das funktioniert nicht mehr, dass man miteinander Fußball spielt, ein Bier trinkt, seit die AfD im Bundestag ist.
Das ist jetzt wieder der Bundestag. Mhm. Auf kleiner Ebene sehe ich das nicht, dass dieser Bestand so da ist.
Mhm. Wie empfinden Sie es? Wie sehen Sie es? Wo müssten die Debatten stattfinden, damit wir das mehr spüren, was Sie ja auch konstatiert haben, dass es in der Bevölkerung eigentlich gar nicht so stark polarisiert ist.
Also ich tue mich schwer mit so, wie es sein müsste. das ist eigentlich nicht Teil meiner Expertise. Aber als Beobachtung kann ich festhalten, erstens, also da würde ich mich dem quasi anschließen, Debatten funktionieren immer da besser, wo keiner hinguckt.
Ja.
Weil man dann auch nicht sich so beweisen muss. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist auch ein Grund, warum im Alltag die Polarisierung nicht so sichtbar ist. Weil die Leute da ganz andere Probleme haben und meistens auch gar nicht über Politik reden. Und wenn dann mal, müssen sie immer damit rechnen, dass sie demnächst noch über was anderes sich irgendwie arrangieren müssen. Das schweißt ja, die funktionale Notwendigkeit schweißt ja manchmal zusammen. Ich glaube aber, dass gelegentlich Polarisierung auch durchaus was Gutes ist. Also ich glaube, ich muss nicht mit jedem Bier trinken und ich glaube, es gibt auch politischen Streit, der so grundlegend ist, dass man sagen kann, dass der persönlich ist, ist ein Stück weit unvermeidbar. Deswegen glaube ich, dass die viel entscheidendere Frage ist wirklich, wo passiert eigentlich was und wer eskaliert was genau?
Aber es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Gerade Frauen trauen sich nicht, weil sie genau Angst haben vor all diesen Angriffen, all diesen Anfeindungen. Also dann kann man ja nicht sagen, dass das immer unbedingt so in Erlangen im Biergarten funktioniert, aber in ganz vielen Ebenen funktioniert es eben nicht mehr.
Nein, aber das ist ja das, was ich meine. Da müssen wir eben aufpassen, dass wir Ross und Reiter auseinanderhalten. Also Leute werden belästigt. Es gibt große Probleme in der Kommunalpolitik. Die Probleme, die wir in der Kommunalpolitik beobachten, haben viel damit zu tun, dass organisierte rechtsextreme Kreise Menschen einschüchtern. Das ist aber nicht die Polarisierung in der Bevölkerung, sondern es sind Rechtsextreme, die Menschen einschüchtern. Dann müssen wir das auch so nennen und uns nicht fragen, wie wir über die Polarisierung überwinden können. Also ich glaube, die Schallplatte ist ein bisschen kaputt bei mir heute.
Nee, aber das ist schon...
Das ist ein wesentlicher Punkt. Dadurch, dass wir das immer wieder auf dieses Schema runterbrechen, reproduzieren wir das auch. Und das ist Wind unter den Flügeln genau dieser rechtsextremen Kreise, die sich damit nämlich als Stellvertreter einer Seite fühlen können, was sie in vielerlei Hinsicht nicht sind.
Können Sie dem was abgewinnen?
Absolut. Ne? Also absolut. Ich kann nur Ja sagen an dieser Stelle.
Das heißt aber...
Ich sag ja, aber. Ich teile das alles, was Sie gesagt haben, aber trotzdem ist es so, dass das politische Spektrum bei uns breiter geworden ist, dass die Ränder extremer geworden ist am rechten Rand und am linken Rand. Und das ist ein Indikator dafür, dass es polarisierter ist.
Aber würden Sie sagen, der linke Rand, also das ist aber eine empirische Frage,
Ich würde gar nicht Rand sagen. Ich würde mal sagen, der linke Teil des Parteienspektrums und der rechte Teil des Parteienspektrums ist ausgeprägter Volksparteien, so als Sammelbecken sind deutlich schwächer geworden. Und das ist ein Anhaltspunkt für eine stärkere Polarisierung, die gar nicht so schlecht sein muss. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und man hat ja auch, wir sagen ja in Wahlen auch immer, wir möchten endlich mal unterschiedliche Angebote. Also das ist ja ein Ruf nach einer etwas prägnanteren, nach Unterschieden. Mhm. Ja? Und die sind, wenn man sich das Parteienspektrum anschaut, in den letzten Jahrzehnten stärker geworden.
Also ich erinnere mich an die Stahlhelm-Fraktion in der CDU, nicht mehr aktiv, da bin ich zu jung für, aber also die gab es. Es gab bei den Grünen, bei der CSU, bei der FDP mitunter auch Leute, die sogar völkisch argumentiert haben in der Vergangenheit. Also es gibt schon ein sehr, sehr großes Spektrum und gab es in der Parteienlandschaft. Ich glaube, es gibt jetzt einfach nur noch links, gibt es jetzt ein BSW oder vielleicht muss man es auch gar nicht links nennen. Es gibt auf jeden Fall ein BSW, es gibt eine AfD. Ich glaube aber nicht, dass da generell neue Positionen wirklich hinzugekommen sind.
Frau Crane, was denken Sie, wie das weitergeht in den USA? Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, dass der Begriff Civil War tauchte auf einmal auf, also Bürgerkrieg. Also mit wie viel Sorgen schauen Sie da drauf? Oder könnte das auch eine Chance sein? Ein Wendepunkt kann ja auch ein Punkt sein, in dem es zum Besseren sich kehrt.
Das könnte es sein, aber das, was wir von diversen Regierungsmitgliedern und auch von rechten Influencer hören und sehen, erzeugt nicht gerade Optimismus. Und ich muss sagen, wenn ich Optimismus empfinde, dann ist es, wenn ich Ihnen zuhöre, weil in meinem Land ist es inzwischen so, man geht irgendwo hin und erstmal redet man darüber, was denkst du, könnten das Republikaner, könnten das Demokraten sein? Und dann vermeidet man bestimmte Themen, weil man überhaupt, es ist fast wie damals, ich bin lange in Deutschland, als es noch die Mauer gab. Und man war mit bestimmten Themen sehr vorsichtig beim Besuch, zum Beispiel bei ostdeutschen Verwandtschaft oder so. Und dieses Themen vermeiden oder sogar eine Art vorauseilende Gehorsamkeit, dass man sich selbst zensuriert, dies ist weit verbreitet inzwischen in den USA. Und das ist sehr beunruhigend für mich. Ich entdeckte in diesem Sommer, als ich da war, dass ich plötzlich deutsche Begriffe erkläre, wie Gleichschaltung, die für die USA relevant sind. Das ist das, was passiert mit bestimmten Kanzleien, mit bestimmten Medien, mit bestimmten Unis. Da wird eine Art Gleichschaltung. Und es kann sein, und so komme ich zurück zu Ihrer Frage, dass diese neue Kampagne, der eigentliche Turning Point hier wird eine Stärkung dieses Phänomens, dass man das nutzen wird, um politische Kräfte, die feindlich, als Feinde gesehen werden, um die also stillzulegen oder zu versuchen, stillzulegen.
Ganz kurz, Frau Römmler, was denken Sie?
Wie ist das weiter? Ich bin eigentlich sonst immer Zweckoptimistin, aber das fällt mir in diesem Fall auch schwer, weil ich denke, die Mobilisierung, also das Ausschlachten dieses Ereignisses, wird von Donald Trump und seiner Regierung weiter folgen.
Dann noch stark auf emotional aufgeladen, genau. Auch mit dem religiösen Hintergrund dann noch dazu. Ja, wir sind gespannt am Samstag, die Trauerfeier für Charlie Kirk. Vielen Dank, Frau Rommel, Herr Kumqua, Frau Crane und Herr Schwilden für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse und Zuschauen. Morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde anlässlich der Generaldebatte. Morgen früh im Bundestag, die sehen Sie ja den ganzen Tag bei Phoenix natürlich. Schulden für die Zukunft, investiert Schwarz-Rot richtig, fragen wir dann. Bis dann. Tschüss.